HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Wir kämpfen für unsere Freiheitsrechte. Wir wollen ein freies Hongkong.
We can see a tightened control over Hong Kong from the colonial Chinese power.
Wir erleben täglich, wie unsere neue Kolonialmacht China immer stärker Kontrolle ausübt auf Hongkong.
Ich denke, man kann auf die Straße gehen und ganz normal protestieren. Aber man sollte die öffentliche Ordnung nicht zerstören und gewalttätig werden. Nur Terroristen machen so etwas.
Diese Aktion ist richtig, denn die Regierung geht nicht auf unsere Forderungen ein.
Nehmt euch eine Minute Zeit und schaut auf eure Stadt, unser aller Zuhause. Wollt ihr wirklich, dass das alles in den Abgrund gerissen wird?
Wenn die Lage die Regierung von Hongkong überfordern würde, dann würde natürlich auch von unserer Regierung, von Zentralregierung übernommen werden.
No matter people agree or disagree on the protest.
Egal, ob die Leute für oder gegen die Proteste sind, ich glaube, die internationalen Politiker müssen jetzt auf Hongkong schauen. Ich hoffe, dass Menschen auf der Welt verstehen, dass es in Hongkong jetzt so ist, wie es in Ost-Berlin im letzten Jahrhundert gewesen ist.
Schon bezeichnend, dass die Demonstranten in Hongkong ihre Hymne auf Englisch singen. Die chinesische Führung hat Militär in Shenzhen zusammengezogen und mit Propagandavideos diese Nachricht verbreitet. Eine offene Drohung gegen die Protestbewegung im benachbarten Hongkong. Könnte es wirklich sein, dass die Chinesen in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong militärisch eingreifen? Wer sich 30 Jahre nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens noch nicht einmal entschuldigen musste, weiß ja, dass solch brutales Vorgehen keine wirklich dramatischen Folgen hat. Andererseits ist Hongkong nicht Peking, nicht so leicht von der Weltöffentlichkeit abzuriegeln, nicht so einfach zu beherrschen, und die Proteste in Hongkong sind deutlich diverser als die von 1989 im damaligen Rotchina. Sie haben fast die ganze Stadtgesellschaft erfasst. Und auch die Protestierenden drehen an der Eskalationsschraube mit immer entschlosseneren Protestformen und Ausweitungen ihrer Aktionen bis hin zur Gewalt. Ausweitung der Kampfzone, Eskalation in Hongkong, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. In den letzten Tagen ist der Ton härter geworden in der Causa Hongkong. Seit die Demonstranten mehrfach den Flughafen in Hongkong blockiert haben und der Luftverkehr eingestellt werden musste, spricht die Regierungschefin von Pekings Gnaden davon, dass die Protestierer Hongkong in den Abgrund reißen wollten. Was da mitschwingt, ist die Drohung mit dem Ausnahmezustand, der die chinesische Regierung zum direkten Eingreifen berechtigen würde. Direktes Eingreifen würde den Einsatz von Militär einschließen. Das wäre in Hongkong sicher ein Schock. Nicht aber für die Menschen in China. Wenn man dort auf der Straße nach den Protesten in Hongkong fragt, kommen Antworten wie diese hier von einer Frau in Shanghai.
Ich unterstütze die Hongkonger Polizei. Wissen Sie, Hongkong gehört jetzt seit mehr als 20 Jahren zu China. Seitdem hat sich dort wirtschaftlich viel verbessert, auch dank der Unterstützung aus Festlandchina. Das habe ich vor Ort selbst erlebt. Deswegen sage ich, auch wenn ich gerade nicht vor Ort bin, radikale Aktionen sind falsch.
Woher sie weiß, dass alles besser geworden ist in Hongkong, wo sie doch früher gar nicht dorthin durfte? Egal, das Nichtwissen gehört auch zum System. Und das Schauspiel, das Benjamin Eisel gerade in Shenzhen erlebt hat, war ebenfalls eine deutliche Drohung in Richtung Hongkong.
Im Bay Sports Center, einem großen Stadion im Westen Shenzhens, sind Soldaten aufmarschiert. Auch gepanzerte Fahrzeuge und Militärlaster fuhren in das Stadion. Draußen auf einem Parkplatz stehen weitere Fahrzeuge der chinesischen Armee. Auf einem Sportplatz vor dem Stadion wird am Abend ganz normal Fußball gespielt. Es haben sich einige Schaulustige versammelt. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong ist nur wenige Kilometer entfernt. Ganz in der Nähe befindet sich der Grenzübergang Shenzhen-1. Die Staats- und Parteiführung in Peking will offenbar eine Drohkulisse aufbauen. Das Signal an die Demonstranten in Hongkong soll sein: Wir sind bereit, jederzeit einzuschreiten. Und das Signal an die Bevölkerung in Festlandchina: Wir lassen uns nicht von gewalttätigen Demonstranten beeindrucken. Zuletzt hatte die Regierung in Peking Demonstranten mit Terroristen gleichgesetzt. Dass die Armee in absehbarer Zeit in Hongkong einschreitet, halten die meisten Beobachter aber derzeit für unwahrscheinlich. Die Staats- und Parteiführung setzt weiter auf die Regierung der autonom verwalteten Stadt, um die Lage in den Griff zu bekommen. In den kommenden Tagen sind weitere Demonstrationen in Hongkong geplant. Es wird auch wieder mit Ausschreitungen gerechnet. Eine Lösung des Streits ist nicht in Sicht. Die Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong lehnt weiter jegliche Zugeständnisse an die Demonstranten ab. Diese fordern unter anderem mehr Demokratie und eine Untersuchung des extrem harten Vorgehens der Polizei in den vergangenen Wochen.
Unser Korrespondent Benjamin Eisel, der sich auf dem Weg nach Hongkong in der Nachbarstadt Shenzhen umgeschaut und umgehört hat, also in der Stadt Festlandchinas, die an die Sonderverwaltungszone Hongkong angrenzt. In Shanghai im Studio Steffen Wurzel, ebenfalls Korrespondent in China und seit 3 Jahren immer wieder auch in Hongkong mit der meisten Erfahrung dort. Guten Tag, Herr Wurzel.
Guten Tag nach Frankfurt, hallo.
Sie haben schon über die sogenannten Regenschirmproteste 2014 berichtet, als sich die Menschen tatsächlich mit Regenschirmen gegen die Wasserwerfer stellten. Und Sie haben die gesamte Entwicklung von damals bis heute miterlebt. Zunächst mal die Frage, sind die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, jetzt wieder dabei?
Zum Teil ja. Zum Beispiel Joshua Wong, das ist ja sozusagen das Maskottchen dieser Regenschirmbewegung gewesen. Der war damals 17, heute ist er Anfang 20. Der taucht auch dieses Mal wieder auf. Interessant ist aber für mich zu sehen, dass er sozusagen ein bisschen am Rande steht. Er führt also diese jetzigen Proteste überhaupt nicht an oder ist auch nicht einer derjenigen, die dieser Protestbewegung im Moment gerade vorsitzen. Es ist nämlich so, dass die jetzige Protestbewegung überhaupt nicht so einen Kopf hat, eine Frau, einen Mann, der oder die sozusagen den Ton vorgibt, sondern es ist eine dezentral organisierte Protestbewegung, die im Grunde komplett digital über Messenger-Dienste wie Telegram zum Beispiel sich koordiniert und abspricht. Und wenn es mal dazu kommt, dass es eine Pressekonferenz gibt zum Beispiel von diesen Protestorganisatoren, dann treten die, das sieht wirklich immer verrückt aus, komplett maskiert vor die Presse, aus Angst erkannt zu werden.
Sie haben es ja gesagt, es gab bei den Regenschirmprotesten ein paar Leute, die sich vorne dran gestellt haben und dann in den Medien auch das Gesicht der Bewegung wurden. Joshua Wong zum Beispiel, die saßen ja, er zum Beispiel, bis vor kurzem in Knast. Das heißt, die haben auch dafür bezahlt.
Richtig, und das ist genau der Grund, warum heute nicht nur die Demonstranten selber, sondern eben natürlich auch diejenigen, die diese Demos mit organisieren, maßgeblich zum Teil auch nur maskiert auftreten. Und man hat auch oft den Eindruck, dass es eine ganz komische Stimmung ist, auf diesen Demonstrationen zu sein, weil eben alle maskiert durch die Gegend laufen. Skurril auf den ersten Blick. Aber eben aus Angst vor Strafverfolgung, aus Angst, in Anführungszeichen, aus politischen Gründen in den Knast zu kommen oder auch überhaupt eine Anklage zu bekommen, den Job zu verlieren, Nachteile zu haben im täglichen Leben. Das ist der Grund, warum die Leute versuchen, unerkannt zu bleiben. Und es ist ja auch so, dass in den vergangenen Tagen und Wochen nach aktueller Zahl mehr als 600 Menschen schon festgenommen wurden. Das sind zum Teil Leute, die wirklich Polizisten angegriffen haben, wo man sagen würde, die würden hier bei uns auch festgenommen. Das sind aber auch Leute, die, so hört man, einfach zufällig in der Nähe waren, zur falschen Zeit am falschen Ort und dann haben die Handschellen Klick gemacht.
Nun ist ja China bekannt, eigentlich Festlandchina zumindest, bekannt als der Überwachungsstaat per se. Das scheint dann in Hongkong anders zu sein, wenn es hilft, maskiert auf die Straße zu gehen und dann doch nicht erkannt zu werden.
Nein, es besteht schon ein Zusammenhang. Es ist so, dass in China ein großer Teil der zurzeit Massenüberwachung, die ja in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut wurde, zum Beispiel hier in Shanghai, dass da ganz viel beruht auf Gesichtserkennung. Und das ist eben der Grund, warum in Hongkong viele Menschen sagen, wir trauen auch unserer Regierung in Hongkong, die ja de facto eingesetzt wurde von der chinesischen Staats- und Parteiführung, wir trauen der zu, dass hier die Geheimdienste mit auftauchen lässt und dass die Geheimdienste möglicherweise hier auch schon Kameras ausstatten mit dieser Gesichtserkennungsfunktion im Hintergrund. Und das ist eben ein riesiges Misstrauen, was herrscht gegenüber der eigenen Regierung in Hongkong, weil die eben sagen, möglicherweise mischt hier die Staats- und Parteiführung in Peking schon mit.
Und kann das nicht sein, dass diese Dezentralität, die dadurch entsteht und diese Gesichtslosigkeit des Protestes auch ein Vorteil ist?
Das ist der Hintergrund. Das ist auch wirklich der Hintergrund, damit nicht zum Beispiel die Sicherheitsbehörden in Hongkong sagen können, okay, wir nehmen das jetzt auseinander, indem wir 10 Leute auf einmal festnehmen, die dann plötzlich nicht mehr das Sagen haben. Das ist sicherlich einer der Gründe. Es gibt übrigens auch diesen Spruch, seid wie Wasser. Das ist, klingt komisch, aber damit ist gemeint, dass man sozusagen ganz flüssig hier auftauchen und sofort wieder verschwinden soll. Das ist so der inoffizielle Schlachtruf der Protestierer in Hongkong dieser Tage.
Deshalb auch so Aktionsformen, die es vorher nicht gegeben hat. Also dass tatsächlich Demonstranten auftauchen an Stellen, wo man nicht damit gerechnet hatte. Oder waren diese Proteste, die sich ja dann massiv verstärkt haben am Flughafen, so geplant und angesagt?
Sowohl als auch. Es gibt diese zum Teil eine Woche im Voraus angekündigten Massendemonstrationen. Jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder. Die werden ganz normal, wie es auch bei uns in Europa möglich und nötig und üblich wäre, angemeldet bei den Behörden. Mhm. Da wird gesagt, okay, hiermit beantragen wir, dass wir uns alle im Victoria Park treffen und so viel Uhr. 10 bis 11 Uhr, 5000 Leute kommen. Das läuft genauso. Und dann gibt es eben so Aktionen, dass zum Beispiel abends dann plötzlich Leute sich versammeln zu Hunderten, zu Tausenden vor einer Polizeistation und dort Krawall machen. Oder auch Protestaktionen, die nichts mit Demos zu tun haben. Heute zum Beispiel haben Aktivisten zu einem sogenannten Bankrun aufgerufen. Bedeutet, die haben gesagt, heute sollen bitte alle Hongkonger so viel Cash wie möglich, so viel Geld wie möglich aus den Geldautomaten rausziehen, um das Finanzsystem zu destabilisieren. Dass das nicht so einfach funktioniert, ist ein anderes Thema, aber es zeigt, die Art und Weise des Protestes ist doch schon sehr außergewöhnlich dieser Tage in Hongkong.
Also die denken sich auch ständig was Neues aus, heißt das. Und die Drohungen der chinesischen Regierung, die, was wir ja am Anfang gehört haben, die Regierungschefin in Hongkong, die davon spricht, die Protestierer wollten Hongkong in den Abgrund reißen und die Militärparade in Shenzhen, ist das nicht tatsächlich auch massiv gefährlich?
Naja, das ist aber eine ambivalente Reaktion. Es gibt natürlich, ich sag mal, Leute, die mit Kind und Kegel und der ganzen Familie wie zu so einem Wochenendpicknick auf diese Demos gehen. Und die sind davon natürlich zum Teil schon eingeschüchtert, weil die sagen, ich bin auch nicht blöd und riskiere hier Kopf und Kragen und Job und Gesundheit und gehe auf diese Demos, wo möglicherweise ich mit Gummigeschossen beschossen werde. Dann gibt's aber auch wieder Leute, die sagen, schaut her, diese Drohungen sind genau der Grund, warum wir weiter auf die Straße gehen müssen, weil das ist ja das Grundübel und dagegen muss protestiert werden. Also einerseits erleben wir eine zusätzliche Mobilisierung, andererseits, ja, erleben wir Leute, die aus Angst dann noch zu Hause bleiben.
Steffen Wurzel, bevor wir weiterreden über die soziale Gemengelage in Hongkong, was uns vielleicht helfen wird, die komplexe Lage etwas besser zu erfassen, lassen wir uns von Markus Rimmele einmal mitnehmen in die Stadt, die eine unerfassbare ist, sagt er. Wer sich in Hongkong, der Hochburg der Verdichtung, zurechtfinden will, muss sich auskennen. Was nämlich auf keinen Fall hilft, ist ein Navi.
Hongkong, das ist die Stadt, in der Stadtpläne nicht funktionieren. Stadtplanmacher gehen von Planquadraten aus, Nord, Süd, Ost, West. Da zeichnen wir dann die Straßen ein und so kommt jeder an sein Ziel. Das klappt super in Münster, Westfalen, auch in Paris, tja, aber nicht in Hongkong. Hongkong ist anders, nicht breit, sondern hoch, vertikal. Es stapelt sich über unendlich viele Ebenen in den Himmel hinein. Ebenen, die untereinander verbunden sind mit Fußgängerbrücken, Rolltreppchen, versteckten Lastenaufzügen, kleinen Rampen, die in Schleichwegen über Zwischenebenen von einem Hochhausturm in den nächsten führen. Hongkong ist wie eine begehbare Skulptur. All das verschweigt der Stadtplan. Was habe ich mich schon verlaufen? Die Hongkonger aber wuseln unglaublich souverän durch diese komplexe dreidimensionale Struktur. Sie denken immer auch in die Höhe. Müssen sie auch, denn buchstäblich alles in Hongkong findet im Hochhaus statt. Selbst die Dinge, die da gefühltermaßen gar nicht hingehören.
Over here is where we're holding oysters, lobsters.
Hier haben wir Austern und Lobster, das ist Spitzenware. Das meiste davon landet auf Festbanketten zum chinesischen Neujahr oder bei Hochzeiten. Der Australier Lloyd Moskalik hat mir seine Fisch- und Meeresfrüchtefarm gezeigt im 15. Stock. Da hat Moskalik runde Plastikbecken aufgestellt mit künstlichem Salzwasser. Das Ganze ist Hightech mit bakteriellen Filtern, das Wasser hält jahrelang. Sein Fisch, schwört Moskalik, ist besser als der aus den Ozeanen. Und warum im Hochhaus?
Well, I think the main reason for it is...
Der Hauptgrund ist, es gibt keine ebenerdigen Gewerbeflächen in Hongkong. Das, was ich hier mache, funktioniert überall. Es muss gar nicht in der Nähe von echtem Meereswasser sein. Also, wer braucht ein Meer, wenn es doch Hochhäuser gibt? Und die Kunden aus den Edelrestaurants müssen nur in den Aufzug steigen. Extremverdichtung. Eine schreckliche Vorstellung für die meisten Mitteleuropäer. Ich finde sie super praktisch. Egal, was ich brauche. In Hongkong ist es nie weit, sondern einfach nur irgendwo über mir. Der Zahnarzt liegt über dem Büro und das Yoga-Studio darunter. Oft steckt das ganze Leben in einem Gebäudekomplex. Im Keller der U-Bahnhof, darüber die Shopping-Mall und das Fitnessstudio, dann die Büros und ganz oben die Apartments. Man bewegt sich vertikal, kaum horizontal. Selbst die Landwirtschaft wird jetzt in den Betondschungel integriert. Urban Farming heißt das dann. Ich war auf Dachterrassen, wo Leute sich Kisten mit Erde mieten und Gemüse anbauen. Es ist gesünder, erzählt einer, der so eine Dachterrassenfarm betreibt. Die Leute schätzen die Bioprodukte, die sie hier selber anbauen. Wer braucht einen Acker, wo es doch Hochhäuser gibt? Und klar, nicht nur das Schöne und Praktische ist in Hongkong übereinander gestapelt, auch die hässlichen und traurigen Seiten der Stadt. Die Slums. Auf so manchem Dach leben arme Menschen. Sie haben sich illegal provisorische Bleiben zurechtgezimmert. Ich war mal bei Herrn Zhang und seiner Familie zu Besuch, oben auf einem Zehnstöcker in einer Bruchbude. Im Sommer erstickt man hier fast, so heiß ist das hier, erzählt er. Tagsüber bleiben wir nicht hier. Wir gehen runter, irgendwo in den Schatten oder in den klimatisierten U-Bahnhof. Warum arme Menschen an den Stadtrand abdrängen, wenn es Hausdächer gibt, die etwas Platz bieten? Vertikale Städte sind hocheffizient, praktisch, integrierend und sobald es mal dreidimensionale Stadtplan-Apps gibt, auch leicht zu bewältigen. Höchste Zeit also, sich in Europa von Glaubenssätzen zu verabschieden. Hochhäuser sind weder vom Teufel noch per se menschenunwürdig. Und wer die Natur mag, in Hongkong gibt's riesige Countryparks mit hunderten Kilometern von Wanderwegen. Und da herrscht ein absolutes Bauverbot.
Markus Rimmele über die Stapelstadt Hongkong. Steffen Wurzel noch bei uns. Wir reden jetzt mal weiter über die sozialen Verhältnisse. Wir machen jetzt keinen Ausflug in die grüne Umgebung Hongkongs, die auch zu der Stadt auf der Halbinsel und den 263 Inseln gehören. Wir bleiben in der Stadt. Eben haben wir von Slums auf den Hochhausdächern gehört. Das heißt, es gibt Armut in Hongkong. Ist Hongkong generell gar nicht die reiche Glitzerstadt?
Kommt wie immer drauf an, was man betrachtet. Wenn man die Statistiken anschaut, ist Hongkong einer der reichsten Orte der Welt. Gilt übrigens auch für die Millionärs- und Milliardärsdichte. Gilt für die Anzahl an Luxuslimousinen, an Ferraris und Lamborghinis. Ultra hoch in Hongkong. Was es aber eben auch gibt, und da muss man genau in die Statistiken gucken, ist ein riesiger Anteil armer Menschen. Wir haben 7,5 Millionen Einwohner in Hongkong und die neueste Statistik, die in Sachen Armut vorliegt, bezieht sich auf das Jahr 2017 und da stand drin, dass 1,3 Millionen Menschen von diesen 7,5 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze leben. Also 20% etwa plus minus sind arm. Das bedeutet, die haben ungefähr weniger als 500 Euro im Monat zur Verfügung. Oh. Und das in einer Stadt, die andererseits so unfassbar reich ist.
Ja, und wo natürlich auch das Leben unfassbar teuer ist, denke ich mir. Ich habe gehört, dort gäbe es sozusagen Wohnklos, also winzige Apartments zu horrenden Preisen, in die gerade mal ein Bett passt. Ist das so?
Das ist so. Und das ist nicht nur einfach irgendwie eine Skurrilität, die man ab und zu erlebt, sondern ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe inzwischen natürlich auch viele Freunde, Bekannte in Hongkong. So gut wie alle leben in Einzimmerwohnungen. Die sind auch durchaus gemütlich und schön und angenehm. Aber es ist natürlich so, dass jeder, der irgendwie sozusagen mit so einem Gehalt von 7.000, 8.000 Euro, das sind durchaus Gehälter, die gezahlt werden in Hongkong, dass man da in Europa in einer Luxuswohnung wohnen könnte oder zumindest in einer schöneren Wohnung. Und in Hongkong reicht das einfach nicht. Da zahlt man für eine Einzimmerwohnung im Zentrum mindestens 2.000 Euro. Und eine Bekannte von mir zum Beispiel sagte, sie gibt ungefähr 2/3 ihres gesamten Monatsgehalts für die Miete aus.
Und wie ist das Verhältnis der Hongkonger zu den Festlandchinesen, unter denen es ja längst eine kapitalistische Reichenschicht gibt, die sich, weiß ich aus Ihren Berichten, auch in Hongkong einkauft inzwischen?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, denn es ist so, dass es natürlich eine Art von, ich nenne es immer so ein bisschen Gesellschaftschauvinismus gibt gegenüber Menschen aus Festlandchina. Es gibt viele in Hongkong, die sehen in der steigenden Anzahl der in Anführungszeichen Einwanderung oder Einwanderer aus Festlandchina das Grundübel, weil die einfach sagen, wir fühlen uns hier gesellschaftlich überrannt. Ihr, so ist der Vorwurf häufig gegenüber Festlandchinesen, ihr marschiert hier ein mit eurem Geld, ihr marschiert hier ein mit eurer Sprache, denn es wird nicht Mandarin, also nicht Hochchinesisch gesprochen in Hongkong, sondern Kantonesisch und übrigens wird auch geschrieben mit sogenannten traditionellen Schriften. Schriftzeichen. Das wird aber auch zunehmend weniger, weil eben die Festlandchinesen mit ihren eigenen sogenannten vereinfachten Schriftzeichen dort auftauchen. Und das stößt auf kulturelle Vorbehalte. Und andersrum, viele Festlandchinesen sagen, unfassbar arrogant sind diese Hongkonger, die denken, sie wären was Besseres. Das ist wirklich ein Clash der Gesellschaften. Das ist ein Land, da weht dieselbe Flagge, aber es sind zwei Gesellschaften und das ist genau der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Problematik.
Also gar nicht mal so sehr die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht und der Clash zur Regierung von Pekings Gnaden in Hongkong selber, sondern dass diese beiden Kulturen aufeinanderprallen?
Doch, das gehört eben auch dazu, was Sie erwähnen. Die Sonderrechte, vor allem ja auch die Rechtsstaatlichkeit. Dann ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist, den ich immer erwähne, ist die Zivilgesellschaft. Das gibt es in Festlandchina ja nicht. Vereine, Parteien, Gruppen, die sich organisieren, so etwas wie wir sagen würden, Bürgerinitiativen. Gibt es alles in Hongkong und zwar sehr massiv. In Festlandchina keine Chance. Wir haben hier in Shanghai einen Journalistenclub. Wir haben uns zusammengetan mit internationalen Reportern. Der ist de facto illegal, weil es dieses System von Vereinen in Festlandchina nicht gibt. All das gibt es in Hongkong. Auch das ist so ein Beispiel dafür, dass die Zivilgesellschaft völlig anders tickt. Und dann sind es natürlich die von Ihnen angesprochenen Sonderrechte, die so Sachen beinhalten wie völlig freies Internet, eine relativ freie Presse immer noch, Meinungsversammlungsfreiheit etc. pp. Und diese Dinge sehen viele Menschen in Hongkong eben in Gefahr, weil eben logisch ist, wo die Reise hingeht. Die Reise geht in Richtung mehr Festlandchina.
Die Protestbewegung ist gestartet, als ein Gesetz die Auslieferung von mutmaßlichen Straftätern nach China regeln wollte, hat dieses Gesetz längst weggefegt, das liegt nicht mehr auf dem Tisch, hört aber nicht auf. Was ist jetzt Ihr Ziel?
Zum einen muss man sagen, dieses Gesetz wurde nicht formell parlamentarisch zurückgezogen. Das bedeutet, dass die Möglichkeit theoretisch noch besteht, dass die Regierung dieses Gesetz nochmal anschiebt. Die Tatsache, dass die Demonstranten immer noch sagen, ihr müsst das bitte formell zurückziehen, zeigt, wie groß das Misstrauen ist. Man stelle sich das mal vor, wenn sich in Deutschland die Bundeskanzlerin hinstellen würde und sagen würde, dieses Gesetzesvorhaben ist gescheitert, das bringen wir nicht mehr auf den Tisch, dann wäre die Sache wahrscheinlich durch. Aber die Tatsache, dass das in Hongkong nicht so ist, dass dort gesagt wird, bitte nehmt das komplett zurück, zeigt, wie riesengroß das Misstrauen ist gegenüber der eigenen Regierungschefin. Weitere Punkte, die die Demonstranten seit Wochen fordern, sind, ich nenne jetzt mal nur zwei Dinge, die Demokratisierung von Hongkong, also freie Wahlen, die gibt es nämlich immer noch nicht. Das würde dann auch gleichzeitig das Ende für die Regierungschefin bedeuten. Die ist nämlich extrem unbeliebt. Und das zweite, ein zweiter Punkt, den ich noch nennen möchte, ist die Untersuchung der Polizeibrutalität der vergangenen Wochen, auch die Vorwürfe, die es gibt, dass die Polizei mit Gangstern und Schlägern aus der Unterwelt zusammenarbeitet. Da gab es entsprechende journalistische Recherchen in Hongkong zu. Auch das fordern die Demonstranten, dass das untersucht wird. Also das ist eine ganze Anzahl von Punkten, die die Demonstranten Woche für Woche auf die Straße bringen.
Steffen Wurzel, unser Mann in Shanghai mit besten Kontakten und viel Erfahrung in Hongkong. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet, weil dort in China jetzt tiefe Nacht herrscht. Ausweitung der Kampfzone, Eskalation in Hongkong. Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt vom großen chinesischen Kung Fu Tzu, dem Lehrmeister Kong, bei uns bekannt als Konfuzius.
Zi Lu machte dem Meister Mitteilung, dass der Fürst des Staates Wei sich mit dem Gedanken trage, ihn mit der Leitung des Staates zu betrauen, und fragte, wo er in diesem Fall mit etwaigen Reformen einsetzen würde. Der Meister sprach, »Was vor allem nötig ist, ist, dass man alle Dinge beim rechten Namen nennen kann.« Zi Lu äußerte sich ziemlich absprechend über diese Äußerung des Meisters. Dieser verwies ihm zunächst seinen Mangel an bescheidener Zurückhaltung, dann fuhr er fort. »Wenn in einem Staate faule Stellen sind, die eine Verwirrung der Begriffe verursachen, so ist ein energisches, klares Wort eine Unmöglichkeit. Dadurch wird aber eine durchgreifende Regierungstätigkeit verhindert. Und die daraus entspringende öffentliche Unordnung lässt keine Äußerung der wahrhaften geistigen Kultur aufkommen, denn die Verlogenheit dringt ein auch in Religion und Kunst. Ohne diese Geisteskultur ist aber auf der anderen Seite eine gerechte Justizverwaltung unmöglich. Und dadurch entsteht eine allgemeine Unsicherheit und Beunruhigung des öffentlichen Lebens. Darum ist für einen charaktervollen Mann eine unerlässliche Vorbedingung alles Wirkens, dass seine Begriffe alle so beschaffen sind, dass er sie aussprechen kann und dass seine Worte so sind, dass er sie in Taten umsetzen kann. Das ist nur möglich bei unbedingter Genauigkeit und Wahrheit.
Unbedingte Genauigkeit und Wahrheit fordert Konfuzius, weil ohne sie öffentliche Unordnung Platz greife. Ziemlich gute Beschreibung für die Situation in Hongkong. Die ist auch deshalb so unordentlich, weil das Gesetz, auf dem die teilweise Autonomie Hongkongs beruht, der Vertrag zwischen London und Peking, der Hongkong für 50 Jahre zur Sonderverwaltungszone macht, weil dieses Basic Law so ungenau ist und so viel Spielraum für Interpretation bietet. Was steht da drin in dem Grundgesetz Hongkongs, das die Briten hinterlassen haben? Was kann die chinesische Führung danach tun?
Seit der Übergabe Hongkongs an China im Frühjahr 1997 wird die britische Kolonie autonom regiert. Dazu gehört auch der Bereich der öffentlichen Sicherheit. Hongkongs Polizei und die anderen Exekutivbehörden der Stadt unterstehen also nicht der Staats- und Parteiführung in Peking, sondern der Hongkonger Regierung. Dies und die anderen Grundsätze des Hongkonger Autonomiestatus regelt das Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Artikel 14 dieses sogenannten Basic Law beschäftigt sich mit der Rolle des chinesischen Militärs in Hongkong und da heißt es, chinesische Truppen sind verantwortlich für die Verteidigung der Stadt, sie dürfen sich aber nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten Hongkongs. Eine Ausnahme gibt es, die Hongkonger Regierung hat das Recht, chinesische Soldaten anzufordern, und zwar im Fall von Naturkatastrophen und, so wörtlich, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Diese ist in Hongkong trotz der seit Monaten andauernden Massenproteste objektiv zwar nicht in Gefahr, aber Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam warnte in den vergangenen Tagen mehrmals, die Demonstranten wollten Hongkong in den Abgrund stürzen. Solche drastische Wortwahl gibt zumindest eine gewisse Richtung vor. Und Carrie Lam ist nicht frei gewählt. Sie wurde de facto eingesetzt von Chinas Zentralregierung. Deswegen ist davon auszugehen, dass sie nicht politisch frei entscheiden kann, ob nun in Hongkong die öffentliche Ordnung gefährdet ist oder nicht. Mindestens genauso wichtig wie Artikel 14 des Hongkonger Grundgesetzes ist Artikel 18, denn dort steht, dass Chinas Staats- und Parteiführung das Recht hat, die Gesetze Festlandchinas in Ausnahmefällen auch auf Hongkong anzuwenden, und zwar im Falle eines Aufruhrs in der Stadt, den die Regierung nicht in den Griff bekommt. Ob solch ein Fall gegeben ist, entscheidet nicht die Hongkonger Autonomieregierung, sondern die Staats- und Parteiführung in Peking.
Wachsweich das Ganze. Kleine Zusammenfassung mit Informationen aus unserem Studio in Shanghai. Professor Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin und dort Leiter des Arbeitsschwerpunkts Politik Chinas und Ostasiens. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Lassen Sie uns reden über Hongkongs Bedeutung für die internationale Gemeinschaft. Der US-Präsident hat sich ja nun auch zu Wort gemeldet und Chinas Staatschef Xi Gespräche angeboten. Weshalb sollte Xi mit Trump über Hongkong sprechen, wo doch Hongkong, hat ja Trump selber festgestellt, zu China gehört?
Naja, das ist ein typischer Einfall von Donald Trump. Das Letzte, was Xi Jinping jetzt braucht, ist ein Treffen mit Donald Trump oder den Rat von Donald Trump, der ganz offensichtlich keine Ahnung hat, wovon er spricht. Wer twittert, dass man nach einem kurzen Gespräch und in 15 Minuten das ganze Problem bereinigt, in Anbetracht all dessen, was Sie gerade eben in Ihrer Sendung beschrieben haben, wird selbst einem Nichtfachmann klar, das kann so wohl nicht funktionieren. Ein typischer Donald Trump also, den man vielleicht genauso wenig ernst nehmen sollte, wie seinen Versuch, Grönland zu kaufen.
Das hat Donald Trump auch gemerkt und Xi dann auch gleich geraten, er möge doch mal persönlich mit den Demonstranten in Hongkong sprechen. Mhm. Abgesehen davon, dass Donald Trump noch nie mit Demonstranten gesprochen hat, die gegen Donald Trump auf die Straße ging, mit wem sollte Xi reden und worüber?
Sie haben ja selbst ziemlich klar gemacht, Herr Wurzel hat das sehr deutlich gemacht, wie amorph diese Bewegung ist. Also selbst wenn Xi Jinping auf die Idee käme, dass das etwas ist, was er tun sollte, dann hätte er wahrscheinlich Schwierigkeiten herauszufinden, an wen er sich wenden sollte. Und das zeigt einfach die Irrwitzigkeit dieses Vorschlages. Darin wird sicherlich nicht die Lösung für das Hongkong-Problem liegen, sondern vielmehr darin, dass Xi Jinping mit Argusaugen beobachtet, wie ein Teil Chinas, seit 1997 ist das so, immer stärker in innere Unordnung rutscht und der eben angesprochene Artikel 18 des Basic Law prinzipiell eigentlich jederzeit fast aktivierbar ist. Die Frage ist, Tut er das? Geht er so weit oder verlässt er sich darauf, dass die Sicherheitskräfte in Hongkong die Situation noch einmal stabilisieren können? Insgesamt ist das eine heikle Situation und das Letzte, was Xi Jinping braucht, ist ein Ratschlag seines amerikanischen Kollegen.
Wenn er es täte, wenn er in Hongkong einmarschieren ließe, dann hätte er natürlich einen Aufschrei der internationalen Gemeinschaft. Nicht zu befürchten, das wäre dann sicher. Die Möglichkeiten von Nationen, die sich mit China gerade im Handelskonflikt befinden, Druck auf Peking auszuüben, dürften aber ziemlich gering sein, oder?
Außerordentlich, das muss man einfach sehen. Wir können große Reden halten, wir können nette Ratschläge geben, wir können im Zweifelsfall vielleicht sogar Sanktionspakete erlassen, aber wir haben auch Vorbilder. Ich warne gerne vor der Annahme, dass Xi Jinping wegen des anstehenden 70. Jahrestages der Volksrepublik einen solchen Schritt nicht wagen würde. Wenn es an Fragen von Souveränität und Stabilität geht, dann ist China und der chinesischen Führung das internationale Image egal. Dann nimmt sie auch in Kauf, dass sie auf lange Sicht ein wenig den Paria-Status einnimmt, so wie sie es nach 1989 getan hat. Es hat 3 Jahre gedauert, bis man Chinesen wieder auf gleicher Augenhöhe behandelt hat. Aber die innere Stabilisierung, das war das überwiegende Ziel. Und das wäre auch in diesem Falle so.
Irgendwie scheint Hongkong aber trotzdem gerade auf dem internationalen Parkett zu einer Ikone der westlichen Demokratie stilisiert zu werden. Also alle Politiker des sogenannten Westens scheinen sich aufgerufen zu fühlen, Hongkong zu retten. Passt das mit der Demokratie überhaupt zu der ehemaligen britischen Kronkolonie? Wie war denn das unter britischer Herrschaft?
Naja, Ihre Frage zwingt mich zu einer ganz klaren Stellungnahme, die da heißt, das ist ein gutes Stückchen weit verlogen. Wir vergessen, dass in den 60er und 70er Jahren Großdemonstrationen in Hongkong stattgefunden haben gegen die britische Kolonialherrschaft. Und erst der letzte britische Gouverneur, Chris Patten, hat angefangen, sorgfältig und vorsichtig erste Demokratieelemente in Hongkong zuzulassen, in dem Wissen, in einigen Jahren geben wir sowieso die Kronkolonie an die Volksrepublik China ab. Also die Briten waren die Letzten, die sich für Demokratie in Hongkong eingesetzt haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Menschen in Hongkong hatten nie eine Möglichkeit mitzubestimmen, wie ihre Zukunft politisch aussehen sollte. Das war ein Vertrag zwischen London und Peking, der über ihre Köpfe geschlossen worden ist. Und jetzt registrieren sie langsam, dass 50 Jahre zwar eigentlich ein langer Zeitraum sind, aber fast die Hälfte dieser 20 Jahre
sind rum.
Und China kommt ihnen immer näher mit Verordnungen, mit Gesetzen, mit Personal. Und die Andeutungen, dass Hongkong am Ende komplett chinesischer Oberhoheit unterworfen sein wird, das sind ja keine Andeutungen mehr, das passiert schon sukzessive und dagegen demonstrieren die Menschen.
Und dieses seltsame Basic Law, von dem wir gerade noch ein bisschen mehr gehört haben, dass die Briten mit China ausgehandelt haben, bevor sie Hongkong zurückgegeben haben, das hat, haben wir eben schon gehört, ein paar Pferdefüße. Die Regierungschefin von Chinas Gnaden muss eigentlich nur, wie sie ja schon angefangen hat, von Aufruhr sprechen und schon rollen die Panzerwagen von Shenzhen nach Hongkong. Die stehen da schon bereit. Dieses Gesetz scheint als Mitgift auch nicht ideal zu sein, oder?
Nein, natürlich nicht. Also die rechtlichen Voraussetzungen. China könnte mit Verweis auf den Artikel 18 ohne weiteres seinen Schritt wagen. Man muss vielleicht noch hinzufügen, ich höre in den westlichen Medien immer von chinesischem Militär. Das ist formal richtig, aber vermutlich sind diese Truppenverbände, soweit man das auch aus den Bildern in Shenzhen erkennen kann, Verbände der sogenannten bewaffneten Volkspolizei. Das heißt, das sind die Verbände, die eingesetzt werden, um öffentliche Unruhen entsprechend zu unterdrücken.
Das nennt man gemeinhin Paramilitärs.
Das sind Formen von Paramilitärs, aber man muss hinzufügen, das ist vielleicht ein kleiner Funke Hoffnung, bin mir nicht sicher, ob man das so sagen kann, aber im Jahre 1989 hatten die Chinesen nichts außer Militärs mit scharfer Munition, um die Demonstrationen auf dem Tiananmen-Platz zu bereinigen. Mhm. Mittlerweile haben sie Gummigeschosse, alles das, was man auch im Westen einsetzen würde, wenn es an Großdemonstrationen und die Sicherheit von öffentlichen Veranstaltungen geht. Es muss also nicht mehr unbedingt scharf geschossen werden. Das ist vielleicht kein Trost, aber zumindest ein Funken Hoffnung.
Professor Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler an der FU Berlin und dort der Leiter des Arbeitsschwerpunktes Politik Chinas und Ostasiens. Guten Tag, vielen Dank. Und wir sagen guten Tag zu Michael Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Quant BMW Stiftung, aber nicht deshalb mit uns jetzt verbunden, sondern weil in der Biografie eine sehr interessante Station vermerkt ist, nämlich die des deutschen Botschafters in China. Guten Tag, Herr Schäfer.
Hallo, Herr Schwinn.
Sie waren bis 2013 deutscher Botschafter in China. Sie kennen das Land, seine politische Führung und die Möglichkeiten, die man hat oder haben könnte, mit ihr ins Gespräch zu kommen oder im Gespräch zu bleiben. Gibt es diese Möglichkeit in China?
Also ich glaube, man muss, so wie Eberhard Sandschneider das gerade gesagt hat, zunächst mal wissen, in was für einem Dilemma der chinesische Präsident und die chinesische Führung sich derzeit befinden. Vor ihnen der ernsteste Protest seit Tiananmen 1989. Vor ihnen das wahrscheinlich wichtigste symbolische Datum, nämlich die 70-Jahr-Feier der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 2019. Xi Jinping ist angetreten, als ich als Botschafter das Land verlassen habe, 2013, um China wieder zu dem zu machen, was es mal vor 150 Jahren gewesen ist, nämlich ein stabiles, nach innen stabiles Land und nach außen mit einem Spitzenplatz in der Welt. Und das bedeutet wirtschaftlich wie geopolitisch ein Akteur auf der weltpolitischen Szene. Und jetzt muss man wissen, Hongkong hat ja eine besondere Bedeutung für China. Vor 30 Jahren wahrscheinlich noch substanzieller als jetzt. Damals war das Wirtschaftsaufkommen in Hongkong etwa 27% des chinesischen Bruttosozialprodukts. Heute nur noch 3%, also deutlich geringer. Aber man muss wissen, dass fast sämtliche ausländischen Investitionen über Hongkong in die Volksrepublik China gehen. Mit anderen Worten,
Das Tor darf man nicht verschließen, heißt das.
Das Tor darf man nicht verschließen. Mhm. Und das Zögern, das wir jetzt in Peking sehen, hat mit Sicherheit mit diesem Dilemma zu tun. Ergreift der militärische Gewalt, wird es ein wirtschaftliches Desaster geben. Im schlechtesten Falle ein Rückzug vieler wirtschaftlicher Spieler aus dem Westen, nicht nur aus Hongkong, sondern auch aus anderen Teilen Chinas. Und China ist nach wie vor angewiesen auf Wirtschaftsakteure zum Aufbau und weiterem Ausbau der chinesischen Wirtschaft. Auf der anderen Seite duldet Peking diese Demonstrationen, weitet sich der offene Widerstand gegen die chinesische Autorität, dann ist das gleichzeitig natürlich eine Schwächung von Xi Jinping.
Ja, aber kann er sich das denn nicht leisten? Ich meine, er sitzt doch sicherer als alle seine Vorgänger im Sattel. Er kann sich doch das leisten, die Hongkonger einfach mal machen zu lassen, oder?
Also er könnte sich leisten, die Hongkonger machen zu lassen, wenn er nicht Sorge haben müsste, dass hier ein Spillover auf das Festland erfolgt. Und ich glaube ganz sicher, dass hier ganz genau hingeschaut werden wird, wie sich diese Entwicklung in Hongkong in die chinesische Gesellschaft überträgt. Wir haben ja beobachtet, dass es kaum Nachrichten über Demonstrationen in chinesischen Medien gibt. Und wenn ja, dann werden die Aktivisten als gewalttätig hingestellt. Das ist natürlich die Strategie Pekings, dass sie hoffen, dass sich hier in der Bevölkerung Hongkongs eine öffentliche Stimmung entwickelt gegen die Aktivisten.
Kann das Diplomatie
wird so lange nicht der Fall sein, wie die Aktivisten friedlich bleiben. Dann wird der Protest immer größer werden. Also Peking hat ein gewisses Interesse dran, so widersinnig das klingt, dass dieser Protest gewalttätig wird. Denn dann könnten sie das tun, was Ebert Sandschneider eben gesagt hat. Sie könnten die Polizei von Hongkong verstärken durch die Volkspolizeikräfte, die jetzt in der Provinz Kanton bereits sich vorbereiten.
Können die ganzen Politiker aus dem Westen, die jetzt angetreten sind, irgendwie in Hongkong die Demokratie zu retten, die es dort kaum gibt, können die da etwas drehen? Gibt es eine Diplomatie hinter den Kulissen, die da etwas machen kann und vielleicht ein bisschen den Überdruck aus dem Kessel lassen kann?
Also, Sie haben ja eben schon die beiden anderen Optionen diskutiert. Ich glaube, es gibt keine Chance, dass Peking mit den Demonstranten direkt verhandelt. USA, Washington kann überhaupt keine Rolle spielen. In dem derzeitigen Szenario ist das völlig ausgeschlossen. Dieses könnte, das ist jetzt mal eine Hypothese, die Stunde Europas sein. Mhm. Warum? London ist der Garanteur dieses Status, den Hongkong bis 2047 noch innehaben wird. Das heißt, man hat das Abkommen mit Peking geschlossen. Man könnte jetzt sagen, passt mal auf, wir bestehen darauf, dass ihr die Autonomierechte, die ihr den Hongkong-Chinesen gegeben habt, dass ihr die beachtet. Wenn ihr das nicht tut und mit Gewalt in Hongkong Demonstrationen, friedliche Demonstrationen versucht zu konterkarieren, werden wir nicht nur als Großbritannien, sondern Europäische Union Maßnahmen ergreifen. Das setzt zwei Dinge voraus. Einmal, dass die EU-27 symbolisch wie ein Mann hinter London steht. Mhm. Das wäre ganz interessant, weil das natürlich auch gerade vor dem Brexit jetzt ein Signal ist, Europa ist wichtig für euch. Es wäre aber auch in Richtung Peking eine symbolische Aktion, weil Peking natürlich ungeheuer angewiesen ist auf Europa. Vergessen wir nicht, Europa ist der größte Wirtschaftspartner für China, weit größer als die USA. Es ist ein ganz wichtiger geopolitischer Partner, wenn Sie mal dieses Seidenstraßenprojekt und andere Projekte ansehen. China ist auf Europa in hohem Maße angewiesen und wird, glaube ich, ein großes Interesse haben, die europäischen Partner jetzt nicht völlig in die Arme Washingtons zu treiben, mit denen man ja ohnehin in einem Handelskonflikt steht. Das heißt, die diplomatischen Rahmenvoraussetzungen für ein mögliches europäisches Vorgehen liegen auf der Hand.
Michael Schäfer, Vorstandsvorsitzender der Quant BMW Stiftung und bis 2013 deutscher Botschafter in China. Recht herzlichen Dank. Ausweitung der Kampfzone, Eskalation in Hongkong, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt noch einmal Konfuzius mit einer Aufforderung, der Macht zu widersprechen, wenn sie im Unrecht ist.
Fürst Ding fragte den Meister Kung, ob die Prinzipien, durch die ein Staat zur Blüte gebracht werden könne, sich in eine Formel fassen ließen. Dieser erwiderte: Dieses Geheimnis lässt sich mit Worten nicht erschöpfend ausdrücken, doch gibt es immerhin ein Sprichwort: Herrscher sein ist schwer, Kanzler sein nicht leicht. Was in diesem Wort gemeint ist, dass nämlich der Herrscher seine Stellung in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der damit verbundenen Verantwortlichkeit auffassen soll. Das kommt einem adäquaten Ausdruck jenes Geheimnisses doch sehr nahe. Der Fürst fragte weiter, ob in ähnlicher Weise auch die Prinzipien des Verfalls auf ein Wort gebracht werden können. Unter demselben Vorbehalt verwies ihn der Meister Kung auf ein anderes Sprichwort. Es freut mich nicht, Fürst zu sein, außer wenn mir niemand in seinen Worten widerspricht. Suprema lex regis voluntas. Solang ein Fürst das Rechte trifft, so ist es ja ganz gut, wenn niemand widerspricht. Wenn er aber Fehler macht und nicht auf Widerstand stößt, so sind das Verhältnisse, die den Ruin des Staates notwendig herbeiführen.
So wie die Auseinandersetzung mit den Protesten in Hongkong für die Chinesen eine innere Angelegenheit ist, die keinen anderen Staat etwas angeht, so versteht die Führung in Peking auch die Insel Taiwan, früher Formosa, als eigenes Staatsgebiet. Die Republik China auf eben dieser Insel Taiwan wird von Peking nicht anerkannt. Entsprechend unsicher fühlen sich die Taiwanesen, die nur durch die Seestraße von Formosa vom chinesischen Festland getrennt sind.
Vorwärts Hongkong, vorwärts Taiwan, lauteten die Rufe auf dieser Solidaritätskundgebung in Taiwan für Hongkong. Denn die Taiwanesen wissen, dass ihnen das Gleiche wie in Hongkong passieren könnte. Diese Sorge beeinflusst inzwischen die politischen Kräfteverhältnisse. Für den Fall eines Blutvergießens in Hongkong werde die regierende Fortschrittspartei DPP die Präsidentenwahl Anfang nächsten Jahres klar gewinnen, sagt zum Beispiel der politische Kommentator Shang Yifu vorher. Sollte China die Proteste in Hongkong als Aufstand brandmarken und die chinesische Armee dort einmarschieren, dann ist die Wahl für die pro-chinesische Kuomintang-Oppositionspartei gelaufen. Das hieße, die heutige pro-taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen würde wiedergewählt und ihr Herausforderer Han Kuiyu, der Bürgermeister der Großstadt Kaohsiung, verlieren. Han tritt für eine Annäherung an China ein, lehnt jedoch das Schlagwort »Ein Land, zwei Systeme« ab. Eine sofortige Wiedervereinigung mit China werde es nicht geben, versprach seine Kuomintang-Partei. Allerdings setzte sich Han damit in die Nesseln, dass er die Proteste in Hongkong als Unruhen bezeichnete und damit eine chinesische Wortwahl übernahm. Wenn es mit den chaotischen Unruhen in Hongkong so weitergeht, schadet das nicht nur Hongkong, sondern auch Taiwan. Eine Niederlage von Han wäre auch eine Niederlage für China. Deshalb ergreift die Führung in China verschiedene Maßnahmen, um die Öffentlichkeit in Taiwan zu beeinflussen. Zuletzt durch den Boykott eines wichtigen Filmpreises und ein Reiseverbot für chinesische Individualtouristen nach Taiwan. Bei einer Straßenumfrage reagierte die taiwanesische Hausfrau Chung Ya-Chu empört. Ich bin davon ziemlich schockiert, weil diese Art von Sanktion unsere Wirtschaft beeinflusst. Es kommen bereits weniger Chinesen, was unsere Tourismusgeschäfte trifft. Aber in Taiwan vermutet man noch ein zweites Motiv für die Reisebeschränkung. Offenbar hat China Angst, dass chinesische Touristen bei ihrem Taiwan-Besuch von der Entwicklung in Hongkong erfahren und nach ihrer Rückkehr davon erzählen könnten. Denn chinesische Staatsmedien berichten bisher ganz einseitig über die Proteste. Der Bürgermeister der Hauptstadt Taipei, Ko Wen-je, selbst ein möglicher Präsidentschaftskandidat, hält den Touristenstopp für ein Schwächezeichen. China hat kein Selbstvertrauen und denkt, chinesische Touristen lassen sich durch Demokratie und Freiheit in Taiwan verunsichern. China sagt sogar, dass Touristen aus Hongkong in Taiwan geistig verunreinigt wurden. Deshalb sei es in Hongkong so weit gekommen. Auch die chinesische Behauptung, Taiwan schüre die Proteste in Hongkong, beschäftigt die Taiwanesen. Der ehemalige Regierungschef von Hongkong, Tung Chee-hwa, erklärte, ausländische Kräfte wollten die Unterschiede der Systeme ausnutzen und eine Konfrontation mit China provozieren. Hinter den Kulissen dieser Tumulte stecken Drahtzieher, die auch mit ausländischer Einmischung zu tun haben. Sehr viele Anzeichen deuten auf Taiwan und die USA hin. Außer mit solchen Unterstellungen beeinflusst China die Innenpolitik von Taiwan offenbar noch auf anderen Wegen. Taiwanesische Medien werden angeblich von China gesteuert und chinesische Botnets verbreiten in taiwanesischen Online-Medien Falschinformationen. Denn China weiß, die Präsidentschaftswahl von Taiwan wird auch Hongkong beeinflussen. Sollte es nicht einmal Taiwan gelingen, sich gegen China abzuschotten, dann gäbe es für Hongkong gar keine Hoffnung mehr.
Martin Fritz über die Rolle Taiwans im Konflikt um Hongkong. Professor Björn Alpermann, Sinologe und Politikwissenschaftler am Zentrum für zeitgenössische China-Studien der Universität Würzburg, jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie beschäftigen sich mit dem sozialen und wirtschaftlichen Wandel in China. Was heißt mit einem riesigen Land im Umbruch oder in vielen Umbrüchen wahrscheinlich? Wir wissen oder wir hören meist nur von einigen wenigen Konfliktherden, also Tibet, die Uiguren. Wir kennen ein paar wenige Dissidenten, Künstler wie Ai Weiwei. Wir hören von Umerziehungslagern wahrscheinlich nur die Spitze der Eisberge, oder?
Ja, das sind schon die wichtigsten und herausragenden Problemfelder, mit denen sich die chinesische Führung in Peking so herumzuschlagen hat. Es gibt in diesen Peripherien, wie ich es nennen würde, Xinjiang, Tibet, Hongkong, Taiwan, immer wieder Probleme aus Pekinger Sicht, die Kontrolle zu bewahren und die Einheit des Landes, so wie die Volksrepublik es definiert, also inklusive Hongkong und Taiwan natürlich, inklusive Taiwan und Xinjiang, aufrechtzuerhalten.
Welche Rolle spielt für dieses riesige China, dieses winzige Hongkong, das da unten am Perlfluss angehängt ist? Ist das so wichtig?
Ja, die wirtschaftliche Bedeutung wurde ja schon erwähnt vorhin.
Das ist klar, ja.
Es ist auch immer noch ein symbolträchtiger Ort für China, denn die Rückgewinnung Hongkongs soll ein erster Schritt zur Wiederherstellung der Einheit des Reiches werden. Das ist also eine Art Litmustest für die Wiedervereinigung mit Taiwan. Und was auch immer in Hongkong passiert, wird immer unter diesem Aspekt der taiwanesischen Wiedervereinigung mit dem Festland Chinas gesehen. Wenn also jetzt die Sache in Hongkong tatsächlich aus dem Ruder läuft, ist das ein sehr schlechtes Omen dafür, dass eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan auch erfolgreich durchgeführt werden könnte.
Wenn man mal auf die Landkarte guckt, dann sieht man an der Mündung des Perlflusses ins Meer, auf der östlichen Seite da hängt Hongkong als Halbinsel raus und mit den vielen Inseln, die der Stadt zugehören. Und auf der anderen Seite, viel kleiner, nur glaube ich 800.000 Einwohner, Macau, ehemals portugiesische Provinz und auch mit Sonderverwaltungsstatus, sogar später zurückgegeben als Hongkong. Warum ist da so ruhig?
Ja, Macau hat die viel längere Geschichte historisch gesehen, aber die Portugiesen haben es nie zu einer so wichtigen Bastion ihres Handelsreiches machen können, wie dann später die Briten das mit Hongkong getan haben. Die haben viel früher sich mit der Volksrepublik arrangiert, haben nie die Gegenposition so stark, so konfrontativ gefahren im Kalten Krieg, wie die Briten das gemacht haben. Und die Rückgabe Macaus war so ein bisschen ein Anhängsel an die Rückgabe Hongkongs. Die hätte überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt 1999 stattfinden müssen. Da gab es keine Zwänge. Das war Portugal eigentlich damals ganz recht, dieses Überbleibsel ihres Weltreiches loszuwerden.
Weil sie da nicht mehr investieren wollten. Und
sie hatten gar nicht die Möglichkeiten, dort zu investieren. Und es hat auch dort nie so eine eigenständige Identitätsbildung gegeben, wie das eben in Hongkong der Fall gewesen ist.
Warum kümmert sich die chinesische Führung eigentlich so sehr um Hongkong? Warum will sie mehr Einfluss in Taiwan? Gibt es vielleicht, sind es auch, man würde jetzt sagen, wenn es eine westliche Demokratie wäre oder auch ein anderer Staat, wo das Militär herrscht, die wollen von inneren Konflikten ablenken mit äußeren Konflikten. Ist das so?
Ja, erstmal ist es aus chinesischer Sicht natürlich ein innerer Konflikt,
auf Taiwan.
Das ist ja immer die Abwehrhaltung, die eingenommen wird, sobald aus dem Westen eben dazu Stellung bezogen wird, dass man sagt, das sind unsere inneren Angelegenheiten, da müsst ihr euch raushalten. Insofern bin ich da auch skeptischer, was die Möglichkeiten Europas dort Einfluss zu nehmen anbelangt, als mein Vorredner. Aber aus Sicht Pekings sind das Probleme, die historisch an die kommunistische Partei herangetragen wurden, die noch übrig geblieben sind aus der Teilung des Landes unter den imperialistischen Mächten, beginnend im der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es ist die historische Mission der kommunistischen Partei, diese Einheit des Landes wiederherzustellen. Und dieses Rechtfertigungsnarrativ ist ganz wichtig für das Selbstverständnis der kommunistischen Partei.
Also das wird auch nicht ändern, wenn anderer Expansionsdrang endet, vielleicht wenn es der Wirtschaft in China schlechter geht?
Mit Sicherheit nicht. Also da bin ich ganz bei Herrn Sandschneider. Das sind die sogenannten Kerninteressen der kommunistischen Führung der Volksrepublik. Und da werden auch gewisse Kosten mit Sicherheit in Anspruch genommen, die eventuell in der internationalen Gemeinschaft anfallen würden, wenn man da härter durchgreifen
würde. Also man traut sich da auch gegen Sanktionsdrohungen vorzugehen, heißt das?
Im Grunde genommen kann sich Xi Jinping an der Stelle keine Schwäche erlauben, denn damit würde er einen Verrat begehen an allem, wofür die kommunistische Partei steht.
Wenn Sie jetzt mal, ich meine, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Wenn ich 1988 gefragt hätte, wenn ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre, zu fragen, wann fällt die Mauer, hätte wahrscheinlich auch niemand gesagt, nächstes Jahr. Aber wenn Sie jetzt mal in die nähere Zukunft schauen, glauben Sie, das kommt zur Eskalation in Hongkong in diesem Konflikt? Oder glauben Sie, das zieht sich jetzt noch, beruhigt sich wieder und wir haben dann alle 3 Jahre das als Berichtsthema?
Also ich hoffe mal, dass es nicht zur Ultima Ratio kommt, zum Einsatz von chinesischen Truppen, ob es jetzt die bewaffnete Volkspolizei ist oder eben die vor Ort stationierte Volksbefreiungsarmee. Denn das wäre wirklich ein absoluter Wendepunkt in der Geschichte der Volksrepublik, ähnlich wie der Tiananmen-Zwischenfall 1989 mit unabsehbaren Folgen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eine Art Deeskalation oder auch einfach eine Ermüdung auf Seiten der Protestierenden gibt. Denn bisher wurde de facto relativ wenig erreicht. Und es ist tatsächlich die Frage, wie lange diese Form der Mobilisierung noch aufrechterhalten werden kann.
Also wer hier länger durchhält sozusagen,
ein
Mürbungskrieg.
Das scheint im Moment die Strategie der Hongkonger Verwaltungschefin zu sein. Ich würde eine Art von Gesprächsangebot und eine Art von Versöhnungsplattform ähnlich wie das Macron in Frankreich mit den Gelbwesten-Protesten gemacht hat, für sehr viel sinnvoller halten. Aber am Ende wird sich eben zeigen, wer den längeren Atem da hat.
Professor Björn Alpermann, Sinologe am Zentrum für zeitgenössische China-Studien der Universität Würzburg. Vielen Dank fürs Kommen. Und hier kommt noch einmal Konfuzius mit einer kurzen Schlussbemerkung zum Thema.
Der Meister sprach: Wer selbst recht ist,
braucht nicht zu befehlen, und es geht. Wer selbst nicht recht ist, der mag befehlen, doch wird nicht gehorcht.
Das war der Tag, Ausweitung der Kampfzone, Eskalation in Hongkong. Morgen ist ein neuer Tag, aber morgen müssen Sie ohne uns auskommen. Sie können uns natürlich nachhören, wie immer. In der ARD-Audio-App oder bei hr2.de gibt's uns zum Runterladen. Der Tag sagt Dankeschön fürs Zuhören in dieser Woche in Ihren Geräten. Der Tag, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Ulrich Sonnenschein, Markus Hürtgen und tschüss am Mikrofon, sagt Florian Schwenk.